Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts China Calling Huanying Nimen Lai. Heute geht es um ein Thema, das viele ein Stück weit schockiert, weil es auf der einen Seite um eine sehr harte Bestrafung geht. Auf der anderen Seite ist es auch ein Thema, was bei uns nicht unumstritten ist, weil es sehr ambivalent ist, weil man da sehr viele verschiedene Meinungen zu haben kann, auch einfach aus der eigenen Erfahrung heraus. Und da geht es im weitesten Sinne um das Thema Todesstrafe und Drogen, wobei ich jetzt nicht die Todesstrafe per se diskutiere, eher sozusagen das Thema der Drogen. Aber auch da möchte ich eigentlich eher auf was ganz Spezifisches eingehen, denn wir sind ja hier auf dem China-Podcast und ja, da spielen natürlich die Opiumkriege bis heute eine Rolle, aber nicht nur in Bezug auf den Umgang mit Drogen in China, sondern vor allem auch gesellschaftlich. Der Anlass für die Episode ist aber ein anderer. Und zwar gab es in China eine Verurteilung, genauer gesagt in Guangdong, in der Provinz, wo ich zuletzt war, die ja eigentlich historisch und bis heute schon so ein Hotspot für Drogenschmuggel war und ist. Und dort wurden 4 Kanadier zum Tode verurteilt. Es wurde natürlich international schon auch viel diskutiert. Kanada hat es als diplomatischen Rückschritt bezeichnet und China dagegen hat ganz klar gesagt, hey, rechtlich ist es absolut legitim und wir gehen eben gegen Drogendelikte ganz radikal vor mit maximaler Härte. Und jetzt muss man erstmal das ganze Thema wirklich auch historisch betrachten. In vielen Ländern in Asien gibt es sehr, sehr harte Richtlinien gegen Drogen. China hat aber da einen besonderen Bezug zu und den erkläre ich jetzt mal ein bisschen, denn auch die Opiumkriege werden aus meiner Sicht von beiden Seiten, also sowohl von China als auch vom Westen oft ein bisschen falsch verstanden. Also, wir müssen dazu im Prinzip ins 19. Jahrhundert blicken. Die Opiumkriege, es gab genau genommen zwei, einer von 1839 bis 1842 und dann nochmal einen von 1856 bis 1860, wo es grob gesagt, ich gehe gleich nochmal genau darauf ein, Dispute zwischen Großbritannien und China ging. Und die haben bis heute zu einem, man kann sagen, nationalen Trauma geführt. Es wurden damals Millionen von Chinesen süchtig. Das ist erstmal so richtig. Und das hat auch dafür gesorgt, dass eine gewisse soziale Ordnung aus den Fugen geriet. Aber es ist schon auch wichtig zu sehen, was dort genau passiert ist. Ja, denn es wird oft so dargestellt, auch von chinesischer Seite, das Ausland kam und hat alle unter Drogen gesetzt und sich dann China unter den Nagel gerissen. Und so war es natürlich nicht. Ja. Also, ich sage auch gleich, ich habe heute eine Hauptquelle und zwar von einem Buch, das ich schon vor langer Zeit gelesen habe. Heißt Imperial Twilight, The Opium War, ist von Stephen R. Blatt oder also wird Stephen R. Blatt geschrieben, ist ein amerikanischer Historiker. Der hat da wirklich ein sehr, sehr gutes Buch aus meiner Sicht geschrieben. Findest natürlich ähnliche Quellen jetzt im Internet. Es wird nichts komplett anderes sein. Aber er hat das natürlich besonders detailliert dargestellt und es wird dann auch relativ klar, was dort genau passiert ist. Das ist meine Hauptquelle. Also das Buch empfehle ich auch natürlich jedem, der sich da näher mal mit beschäftigen will. Aber ich sage nur ganz klar, woher ich quasi meine Informationen habe. Am Ende gibt es natürlich immer ein bisschen Spielraum für Interpretation. Aber ich reiße jetzt mal kurz ab, was passiert ist. Also im Prinzip war es so, dass viele Händler durch den Opiumhandel sehr, sehr reich geworden sind. Es war damals ein Luxusgut. Führend war sozusagen die East Indian Company. Die hat aus Indien, das war ja eine Kolonie von England, hat die Schlafmohn importiert nach China oder von dort aus exportiert, genau genommen. Und besaß im Prinzip auch ein Monopol auf die Produktion, auf die Lieferung. Und das Ganze hat eben schon enorme Ausmaße angenommen. Sie haben 1823 erstmals damit sogar den Import von Baumwolle übertroffen. Also es wurde ja viel Baumwolle auch von Indien transportiert. Also es war im Prinzip ein riesen Geschäft. Viele Leute sind sehr reich damit geworden. Und er schreibt in dem Buch auch ganz gut, der Opiummarkt war im Prinzip, obwohl er ja mehr oder weniger illegal war, sehr, sehr gut geordnet. Er funktioniert nach klaren Regeln. klare Mechanismen und war eben im Prinzip, wenn man es so will, wie ein ja, recht transparenter Markt. Es wurde nie auch jetzt so besonders moralisch diskutiert. Ja. Jeder hat es ein bisschen anders geschäftlich behandelt. Im Prinzip war es so, dass in China dann doch relativ akzeptiert war. Ja. Und es sogar Leute gab, die im Prinzip dem Opium positive Wirkungen zugeschrieben haben. Sowas werde ich natürlich heute jetzt nicht diskutieren. Ich meine, es ist ja auch gerade eine Debatte in Deutschland. Wir haben es ja mit der Legalisierung von Cannabis, wo es sehr, sehr verschiedene, sehr, sehr unterschiedliche Meinungen gibt. Ja, bei Schlafmohlen ist es, glaube ich, ein bisschen eindeutiger, aber natürlich gibt es auch da Leute, die eben sagen, ja, hat auch eine heilende Kraft, sagen wir es mal so. Ja, natürlich, die Folge war, es gab viele Süchtige in China und obwohl es die Jugend schon als Bedrohung ansah, hat man wenig dagegen unternehmen können. Das Problem war im Prinzip, dass natürlich dort auch sehr viele mitverdient haben. Es hat dann nicht nur zu gesundheitlichen Problemen geführt, sondern natürlich war China dadurch unglaublich anfällig für Bestechung. Sie hatten teilweise Energiemangel, weil die Leute gewissen Funktionen nicht mehr nachgekommen sind. Sie hatten vor allem auch wirtschaftliche Probleme, weil sie da mit Silber bezahlt haben. Auch dort sagt man so als Vorgeschichte, dass im Prinzip damals England eben viele Sachen aus China wollte, sogar Tee und so weiter, was damals ja auch ein kostbares Gut war, aber China eigentlich nichts geben konnte und der Mohn war eben so, das Opium war eben eine Sache davon. Ja. So, jetzt aber wichtig zu verstehen schon, dass das chinesische Kaiserreich viele Probleme zu der Zeit hatte. Opium war halt so das deutlichste Anzeichen, aber sie hatten Probleme mit ihrem Außenhandel, sie hatten keine wirklich starke Armee und deshalb muss man auch hier schon ganz klar sagen, Opium wurde für vieles verantwortlich gemacht, ja, aber es ist nicht der einzige Grund gewesen für die wirtschaftlichen Probleme oder auch militärischen sozusagen Unterlegenheiten, die man da ganz klar hatte. Dann war es im Prinzip Mitte des 19. Jahrhunderts so, dass das Ganze so ein bisschen ins Schwanken kam. Die East Indian Company hat ihr Monopol verloren. China hat versucht, das Ganze zu unterbinden. Die Engländer haben ja Probleme gehabt, im Prinzip dann in China noch Einfluss zu nehmen. Und das Ganze hat dann dazu geführt, dass die Engländer sich zu Hause hingesetzt haben und gesagt haben, okay, was können wir hier machen? Wir haben immer mehr Spannung. China will uns vor die Tür setzen. Wir wollen weiter Einfluss einnehmen. Wir wollen auch China öffnen. Wir wollen hier Handel betreiben und im Prinzip uns hier weiter bereichern. Und dann gab es im Prinzip die Entscheidung, die man gefällt hat. Man sah im Prinzip sozusagen ja eine unvermeidliche Erleichterung, wenn man so will, darin, dass man gesagt hat, okay, der Opiumhandel, das muss jetzt irgendwie sozusagen in einer Eskalation wahrscheinlich auch enden. Im Prinzip war es vereinfacht gesagt so, dass die Kaufleute eher an der Öffnung interessiert waren. Also die mussten auch zwischenzeitlich nach Macau und Hongkong fliehen, ja, von dem, das vielleicht noch hinzu, also vieles ging über Kanton. Kanton ist das heutige Guangzhou, die Stadt, wo ich letztes Jahr war. Das war so eigentlich das große Einfallstor für China, der große Hafen, das Perlflussdelta und viele sind dann eben nach Macau und Hongkong geflogen aufgrund der Spannung. Die Kaufleute wollten eher eine Öffnung, ja, und das übrige britische Königreich, die wollten einfach im Prinzip weiter Einfluss nehmen und wollten eben sich wirtschaftlich insgesamt bereichern oder beziehungsweise natürlich letztendlich auch ihre Kaufleute schützen und den Außenhandel sozusagen aufknacken. Und das hat man dann gemacht, indem man ja diese Opiumkriege ausgelöst hat, wobei man eben sagen musste, China war militärisch so weit unterlegen, dass es da zwar zu kleineren Gefechten kam, aber es war jetzt nicht so, dass so eine Riesenschlacht entfacht ist, weil China relativ klar war, wir haben dort eigentlich keine wirkliche Chance. So, es gab dann Verträge, oder sehr ungleiche Verträge, würde China jetzt sagen, von 1842. Die waren somit die erste große Entwürdigung von China. Es folgten da noch einige. China musste unter anderem als Entschädigung große Summen zahlen, also für den Opiumertrag, der England sozusagen entgangen ist. Und sie mussten unter anderem eben Hongkong öffnen und abgeben. Und ja, im Prinzip blieb der Opiumhandel zwar immer illegal, aber ja, man konnte das erstmal nicht loswerden. Und bis heute ist es eben so, dass alles, was dort so in dem Zeitraum passiert ist, mit sozusagen Opiumkrieg etikettiert ist, aber es ist nicht wirklich so, dass jetzt alles nur mit Opium in Verbindung stand. So, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, es ist eben so, dass bis heute Nachhalt in China, es ist ja nicht die einzige Demütigung gewesen, es gab später noch andere, aber es ist natürlich immer einfach, dann sozusagen dort den Schuldigen zu suchen. China hat jetzt keinen besonderen Groll gegen die Engländer, das kann man glaube ich nicht sagen, aber eben daraus unter anderem abgeleitet, wir wollen nie wieder so etwas erleben. Und deshalb heute eine Nulltoleranz, ja, gegenüber Drogen, beziehungsweise was jetzt als Drogen definiert wird, hier geht es eben um hartes Rauschgift, um Drogenschmuggel und alle Substanzen wie Methamphetamin oder Heroin. Und das ist meistens dann mit lebenslangen Haftstrafen oder mit Todesstrafen belegt. Ja, es gab da einige auch sehr, sage ich mal, aufsehenerregende Fälle. Einer, der auch mit einem Kanadier zu tun hatte, von Robert Lloyd, der wurde wegen Drogenschmuggel 2018 verurteilt. Zunächst zu 15 Jahren Haft, später aufgrund unter anderem der diplomatischen Spannung zwischen China und Kanada, dann zur Todesstrafe. Sehr umstritten, Kanada und China haben kein besonders gutes Verhältnis in den letzten Jahren gehabt. Das hing viel auch mit Sanktionen von Kanada zu Huawei ab, die da auch Leute festgehalten haben, die Huawei-Prinzessin unter anderem. Man geht da schon auch davon aus, dass Kanada sich da sehr der USA untergeordnet hat und auch fragwürdige Schritte unternommen hat. Und klar, dann hast du natürlich wenig Möglichkeiten, wenn deine Leute in China Mist bauen. Man muss immer dazu sagen, dass natürlich das auch teilweise abgestritten wurde. Es gibt da auch wilde Theorien. Dazu kann ich jetzt nichts sagen. Also es gab Leute, die halt gesagt haben, ja, die haben mir das in die Tasche geworfen oder was weiß ich. Das ist natürlich jetzt schwer zu erörtern. Ja, das sind einfach mal jetzt die Fakten. Darum soll es nicht gehen um die Schuldfrage, sondern einfach, warum China damit so sozusagen umgeht. Und man muss trotzdem sagen, es ist auch in Asien generell so, dass die meisten Länder sehr, sehr streng sind. Also in Singapur ist Drogenschmuggel auch ab 15 Gramm ein todeswürdiges Verbrechen. Das war mein erstes Land, wo ich jemals in Asien war. Und wenn man da hinkommt und das noch nie so erlebt hat und jeder einem das auch so 10-mal sagt, ist man schon vorher so ein bisschen, wie soll ich sagen, natürlich ehrfürchtig. Auf der anderen Seite bin ich selbst jetzt nicht irgendwie davon betroffen oder habe da irgendwie jetzt ein Problem mit. Man muss einfach wissen, in diesen Ländern, es gab Indonesien immer wieder Hinrichtungen, es gab auch Vorfälle, wo Leute halt wahrscheinlich vergessen haben, Sachen rauszunehmen, weil es gibt ein paar Länder in Asien, wo das sehr locker gehandelt wird, wie Kambodscha, letztendlich mittlerweile Thailand ist es sehr, sehr locker und dann gibt es so Länder zwischendrin wie Japan und Südkorea, da ist es weniger drakonisch, aber natürlich strenger als in Europa und man sieht einfach in ganz Asien oder vielen asiatischen Ländern, dass dort die kulturelle Abneigung gegen Drogen größer ist, weil man zum einen historische Erfahrungen gemacht hat, die sehr, sehr schlecht sind, aber man sieht diese Abhängigkeit auch irgendwo als gesellschaftlichen Zerfall. Ja, also das ist sehr stark im Prinzip verurteilt, weil man eben dort immer sozusagen eher dieses Gemeinwohl im Kopf hat, ja, und eben nicht möchte, dass man das sozusagen in die Gesellschaft rausträgt oder das eine große Sache wird. Es gibt da sogar im Prinzip eine sehr interessante Überlegung, dass heute wahrscheinlich ja viele Drogen in China hergestellt werden, aber nicht in China konsumiert werden und nach Amerika vor allem eben gelangen, dass man sagt, es wird so ein bisschen auch der sozusagen der Opiumkrieg oder ja, diese Zeit umgedreht, dass heute natürlich China da viel liefert, wobei China das ja nicht offiziell macht, das ist ja auch in China letztendlich illegal herzustellen. Aber ja, es gibt da schon einige Seewege, die, glaube ich, recht bekannt sind und nachverfolgt werden können. Ich weiß gar nicht, wo das in China hergestellt wird, muss ich auch nicht wissen. Aber ja, es ist im Prinzip einfach so, dass in China das bis heute anhält. Ich habe auch nochmal gefragt bei einer Bekannten, die auch gemeint hat, klar, es lernt jedes Kind in der Schule darüber. Ich glaube, wir wissen eh über die chinesische Geschichte wenig. Ich wusste auch bis vor Jahren fast gar nichts, bis ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Und selbst dann, die Opiumkriege sind ja wirklich nochmal ein kleiner Teil dieser gesamten Historie im letzten Jahrhundert. Es ist so viel passiert. auch später noch mit anderen Mächten wie China teilweise gedemütigt wurde. Und vieles davon ist eben bis heute noch verankert in diesem kollektiven Gedächtnis. Und das erklärt, warum China so damit umgeht. Ja, also für dich ganz wichtig, das sind Sachen, die China bis heute im Kopf hat und eben nicht nur auf Drogen bezieht, diese Demütigungen. Und ganz wichtig, Drogen in China, schlecht. Ja, also klar, es ist für manche natürlich immer ein gewisses Paradoxum, weil sie sagen, ja, aber ihr seid die größte Rauchernation der Welt, aber ich könnte mir keinen Joint anzünden, sagt der Motto. Aber das ist eben einfach so, wie sich die Tatsachen darstellen. Ist in vielen asiatischen Ländern so und China ist dort ein sehr plakatives Beispiel mit entsprechender Historie. Ja, das war's für heute. Wenn dich das Thema noch mehr interessiert und auch so historische Zusammenhänge, dann lass mich gerne irgendwie wissen. Ja, es gibt natürlich ganz, ganz viel, was ja in diesen Zeiträumen passiert ist. Ob das dann auch die Kriege sind mit Japan, letztendlich Erster, Zweiter Weltkrieg, die Boxeraufstände, ganz viel passiert, Kulturrevolution. Da habe ich bisher wenig zu gemacht zu den geschichtlichen Aspekten. Er ist aber interessant. Ich habe mich früher dafür nicht so interessiert, mittlerweile auch mehr, weil ich eben merke, dass es einen großen Einfluss hat auf die Gegenwart. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Xia Hui Jian.